Ich möchte uns alle ganz herzlich begrüßen in dieser Morgenstunde im Namen unseres Herrn und Heilandes und wie wir auch im Gebet es zum Ausdruck gebracht haben, ist auch meine Erwartung, dass Gott uns heute etwas doch geben möchte. So wollen wir ja auch während der Ansprache zu Gott aufschauen, dass er uns das Wort auch aufschließen möchte. Ich möchte mit Gottes Hilfe über einen Gedanken sprechen: Wer regiert die Welt? Wir leben ja in einer Welt, die wir mit sichtbaren Augen in dem Sinne wahrnehmen. Und Gott hat uns ja als Menschen so geschaffen, dass er uns den Verstand gegeben hat, die nötigen Gaben gegeben hat, wo wir ja in unserem Leben eben lernen, wo wir planen, wo wir Entscheidungen vornehmen auch können. Und wie wir so allgemein sagen, dass der Mensch, er verwirklicht sich hier auf der Erde. Er hat gewisse Vorstellungen, wie das Leben verlaufen soll und trifft da gewisse Vorkehrungen. Wenn man in den Bereich der Wirtschaft reingeht, so müssen wir dort uns aus Erfahrung auch ja so sagen, Menschen planen den ganzen Tag etwas. Sie haben Ideen, wie sie Produkte entwickeln, wie sie diese Produkte dann wieder an die Menschen bringen wollen. Das heißt, die wollen kaufen und verkaufen. Wenn das Geschäft gut läuft, dann wird ein Gebäude erweitert. Das alles ist mit gewissen Plänen auch verbunden. Wenn man in den Bereich noch übergeordneter geht, der einzelnen Staaten, so gibt es hier einzelne Regierungen bei uns, ob es die Stadtverwaltung ist, ob es die Landtagsverwaltung ist. Auf Bundesebene soll ja bald die Wahl auch sein. Und so sind Menschen hier auch eingesetzt, die das Land auch regieren. Wenn wir in den Bereich, ich meine so mehr geistlichen Bereich jetzt der Kirchen reingehen, so ja, ist die Aufgabe der Kirchen, über Gott zu sprechen. Den Menschen sagen, dass es einen Gott gibt. Wenn wir aber allgemein in unsere, ich sag mal, Gesellschaft uns hineindenken, so müssen wir doch sagen, die Welt, allgemein die Gesellschaft, braucht Gott nicht. Es wird eher vielleicht so ausgelegt, ja, es ist etwas, wenn man vielleicht krank geworden ist, dass man da einen gewissen Trost, Zuspruch bekommt. Gott braucht vielleicht alte Leute, die so kurz vor dem Sterben sind. Aber ansonsten, gesunde Menschen, die brauchen Gott nicht. Und wir sind dann schnell bei dem Gedanken, gibt es überhaupt einen Gott? Aktuell beschäftigen uns ja solche Themen, dass, ja, ich sag mal, in den Medien, in einem bestimmten Teil der Medien, Infos weitergegeben werden, wo, ich sag mal, ein ganz kleiner, elitärer Kreis von Menschen sozusagen unsere Geschicke planen und ja, möglicherweise eine neue Weltordnung irgendwie etablieren auch wollen. Wenn wir unsere aktuelle, ich sag mal, Corona-Situation in Anbetracht sehen, wir befinden uns jetzt im Spätsommer und zu Anfang des Herbstes. Und es kommen jetzt schon Stimmen ja auf, die sagen, die aktuelle Impfquote, das sei viel zu niedrig, um überhaupt da irgendwie durchzukommen. Andere sprechen schon von einem harten Winter, der uns bevorsteht. Das heißt, Menschen machen sich Gedanken, sie planen und wie wir es auch in der Vergangenheit festgestellt haben, sie haben tatsächlich Maßnahmen ergriffen, das für uns alle doch große Auswirkungen hatte. Und die Folge, wo wir sind jetzt noch so in dem Schatten des Sommers. Und ich möchte unsere Gedanken jetzt schon etwas auf die nächsten Wochen lenken und hier wirklich mit Gottes Wort uns auch dienen. Allgemein müssen wir so sagen, dass Menschen in gewisser Sorge leben, die bei manchen sogar durch Angst auch dominiert wird. Und die große Frage ist, wer regiert die Welt? Und da möchte ich mit euch heute Morgen, liebe Geschwister, den Gedanken jetzt völlig weg von all dem Aktuellen, was uns irgendwie beschäftigt. Wir wollen uns tatsächlich mit dem Wort Gottes beschäftigen. Und mir liegt seit einigen Tagen so der Gedanke der Souveränität Gottes auf dem Herzen. Was meint eigentlich, dass Gott souverän ist? Wir können das mit eigentlich zwei Sätzen sagen. Gott hat alles unter Kontrolle und Gott regiert. Das sind eigentlich die zwei Schlagwörter, die wir jetzt schon zu Anfang so auch mitnehmen können. Gott allein verfügt tatsächlich über diese Macht. Seine Souveränität, die ist unbeschränkt und sie ist einfach Teil auch seines Wesens. Es ist nicht so, wenn wir jetzt wieder an die Wahlen denken, dass man Gott irgendwie gewählt hat, dass er eine gewisse Zeit vielleicht eine gewisse Aufgabe begleitet und dann irgendwie abtritt oder dass er zu gewissen Zeiten, können wir sagen, ja, früher war das ja anders. Früher hat Gott eingegriffen, Gott hat regiert früher. Heutzutage ist davon irgendwie nicht mehr so viel zu sehen. Ist es tatsächlich bei Gott so? Verändert er sich so? Er verändert sich nicht. Er ist nicht in dem Sinne, ja, ein gewisser Repräsentant, den wir gewählt haben für bestimmte Aufgaben, die wir meinen, die er erfüllen soll, sondern er, unser großer Gott, er ist in sich völlig souverän. Über ihm gibt es nichts, was ihm gewisse Vorgaben gibt oder was ihn in gewisser Weise einschränkt in seiner Handlungsweise. Wir wollen wirklich zu Anfang der Bibel auch gehen, wie Gott sich wirklich in dem ersten Kapitel sich auch da offenbart. Und in dem ersten Vers heißt es sofort, 1. Mose 1, Vers 1, im Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde. Da sagt die Bibel. Die Menschen sagen, die einen sagen, wir wissen gar nicht, wie das Universum entstanden ist. Die einen sagen, das war schon immer da. Die anderen sagen, es ist durch einen Urknall entstanden. Meine Lieben, wenn wir die Dimensionen, die räumlichen Dimensionen uns nur vor Augen führen, da möchte ich jetzt nicht in die Tiefe gehen. Wir sprechen da nicht von Kilometern, die uns noch hier auf der Erde irgendwie vertraut sind. Wir sprechen ja von Lichtjahren, wo ein Stern von dem anderen entfernt ist, wo ein Planet von dem anderen entfernt ist. Also riesige Dimensionen, wo wir als Menschen so ganz bisschen an der Oberfläche meinen, etwas erkundet zu haben. Ist das alles zufällig entstanden? War das schon immer da gewesen? Gott sagt es ganz einfach. Gott schuf Himmel und Erde. Und er schuf es wie? Er sprach. Wisst ihr, er hat nicht das Materielle durch etwas Materielles geschaffen, sondern er hat in seiner Souveränität, in seiner Macht ein Wort gesprochen und das Materielle, was wir sehen, die ganze Erde, Himmel und Erde, es war da gewesen. Hebräer 11, Vers 3 heißt es so: Durch Glauben verstehen wir, dass die Welten durch Gottes Wort bereitet worden sind, sodass die Dinge, die man sieht, nicht aus Sichtbarem entstanden sind. Ja, nicht aus Sichtbarem, sondern Gott hat ein Wort gesprochen und es war da gewesen. Manche Menschen sagen, das Universum ist Gott. Weil sie meinen, ja, das ist etwas so Großes, das kann man überhaupt nicht irgendwie richtig messen, richtig begreifen. Und darum schreibt man diesem Sichtbaren, was wir noch irgendwie sehen können, schreiben sie die Gottheit zu. Aber schaut mal, Gott hat das ganze Universum geschaffen, aber er ist nicht das Universum. Und wenn wir das bedenken, wie groß das Universum ist, dann müssen wir uns ja in sich gehen und überhaupt versuchen, uns zu vorstellen, wie groß ist Gott. Und damit meine ich nicht jetzt irgendwelche räumlichen Dimensionen, sondern von seiner Kraft, von seiner Macht, von seiner Autorität, von seiner Stärke her. Von wem sprechen wir überhaupt? In Hiob 38, Vers 8 heißt es: Wer hat das Meer mit Schleusen verschlossen, als es hervorbrach, heraustrat wie aus dem Mutterschoß? Wer hat das gemacht? Psalm 147, Vers 8 heißt es so: Der den Himmel mit Wolken bedeckt, der Regen bereitet für die Erde und auf den Bergen Gras wachsen lässt. Haben wir es richtig gelesen? Also, es ist nicht irgendwo zufällig irgendein Wind aufgekommen und dann werden die Wolken irgendwie von einer Stelle zur anderen irgendwie geschoben und irgendwo regnet es, da nicht. Und so, für uns Menschen alles irgendwie zum Teil Zufälle, die hier passieren. Gottes Wort sagt hier uns ganz einfach: Gott ist es, der den Himmel mit den Wolken bedeckt und der regnen lässt. Können wir das uns vorstellen? Die Erde ist ja so groß, dass Gott sagt, so von hier bis hierhin wird es regnen und dann weiter halt nicht. Wir waren jetzt im Urlaub gewesen in Bayern und haben noch an einem Sonntagnachmittag sind zu einem See gefahren. Das war ein wunderschönes Wetter gewesen. Man hat für spätabends Gewitter erwartet. Und naja, wir dachten, wir haben ja noch Zeit, wir gehen jetzt zum See, machen einen schönen Spaziergang. Und das war tatsächlich eine schöne Zeit gewesen. Ich weiß nicht, war es nachher 8 Uhr oder irgendwie so. Und das Gewitter war auf 11 Uhr abends versprochen. Und kaum sind wir von dem See losgefahren, merke ich, die Straße ist nass. Also da, wo wir waren, hat es nicht geregnet und wir sind kaum losgefahren, da war es nass gewesen. Und wir sind bis zu uns dann gefahren, fast 20 Kilometer, und dort war es auch nass gewesen. So, aber wer hat diese Grenze festgelegt, dass es dort regnen soll und hier eben nicht regnen soll? Unser Gott lässt das Gras auf den Bergen wachsen. Meine Lieben, wer achtet auf das Gras auf den Bergen? Ich glaube, es wird uns etwas deutlicher, wenn wir tatsächlich auf uns Menschen zu sprechen kommen. Da möchte ich mit euch Matthäus 10, Verse 29 und 30 auch lesen. Da sagt Herr Jesus, da geht es um das Sorgen auch. Und da sagt Herr Jesus, verkauft man nicht zwei Sperlinge um einen Groschen? Und doch fällt keiner von ihnen auf die Erde ohne euren Vater. Und dann sagt er auf uns Menschen bezogen, bei euch aber sind selbst die Haare des Hauptes alle gezählt. Meine Lieben, zwei Sperlinge, die einfach rumfliegen und Gott hat ja jedem lebendigen Wesen hier den Anfang und das Ende bestimmt. Und achten wir überhaupt, wenn ein Vogel stirbt? Wir geben da überhaupt, denke ich, nicht viel drauf. Naja, ist einer gestorben, so es gibt ja viele andere. Aber dass Gott auf uns Menschen sagt, jedes einzelne Haar auf unserem Haupte ist gezählt. Jetzt komme ich eigentlich zu einem weiteren Gedanke. Wie ist es eigentlich, wir sagen ja, unser Gott ist ein Gott des Friedens. Ist es möglich, dass Gott auch Kriege anzettelt? Ist so etwas möglich? Jesaja 45, Vers 5. Ich bin der Herr und sonst keiner mehr. Außer mir gibt es keinen Gott. Ich habe dich gerüstet, als du mich noch nicht kanntest, damit man erkennt von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang, dass es außer mir keinen Gott gibt. Ich bin der Herr und sonst keiner, der ich das Licht mache und die Finsternis schaffe, der ich Frieden gebe und das Übel schaffe. Ich bin der Herr, der das alles tut. Psalm 46, Vers 9. Kommt her und schaut die Werke des Herrn, der auf Erden solche Zerstörung anrichtet, der die Kriege in aller Welt steuert, der Bogen zerbricht, Speere zerschlägt und Wagen mit Feuer verbrennt. Seid still und erkennt, dass ich Gott bin. Erhaben über den Völkern, erhaben über der Erde. Meine Lieben, und dieser Gedanke, er ist, glaube ich, nicht einfach für uns zu begreifen. Er ist nicht einfach für uns zu begreifen, insofern, weil wir gemeinhin, möchte ich so sagen, Gott als etwas sehen, der ja, nur das Gute möchte. Das ist einerseits auch so. Und wir neigen dazu, Gottes Heiligkeit, Gottes Gerechtigkeit irgendwie vielleicht nicht so ernst zu nehmen. Aus diesen Schriftstellen, nur aus diesen zwei, können wir sehr deutlich erkennen, dass Gott nicht nur Frieden schafft, sondern dass er tatsächlich jeden einzelnen Krieg auf der Erde steuert. Und wenn wir uns dessen bewusst werden, wie viel Not, Elend und Leid ein Krieg überhaupt bringt, dann kommen Menschen eigentlich zu dem Gedanken, dass sie sagen, warum lässt Gott so etwas überhaupt zu? Das sind die Gedanken, die wir versuchen, dieses Leid, diese Not tatsächlich ja mit unseren menschlichen Gedanken irgendwie zu erfassen, irgendeine Antwort darauf zu bekommen. Warum wird jemand krank und der andere eben nicht? Und derjenige, der krank wird, stellt sich die Frage, warum musste ich krank werden? Und wir werden auf viele Fragen, auf viele Warum-Fragen tatsächlich keine richtige Antwort finden. Aber wir können eins aus der ganzen Schrift entnehmen, dass Gott absolut, absolut souverän handelt. Absolut souverän. Ich möchte noch später nachher vielleicht auf diese menschliche Seite noch zu sprechen auch kommen. Wie ist es, meine Lieben, wenn wir jetzt betrachten einfach den Fall, wo Gott Mose berufen hat. Mose ist ja geflohen ins Land Midian, 40 Jahre Schafe gehütet und er hätte noch 41 und das 42. Jahr und vielleicht noch länger die Schafe gehütet. Aber was ist passiert? Auf einmal aus dem Nichts spricht Gott Mose an. Mose, es wird Zeit, nach Ägypten zu gehen. Und er sagt so, 2. Mose 4, Vers 21, wenn du wieder nach Ägypten kommst, so achte darauf, dass du vor dem Pharao all die Wunder tust, die ich in deine Hand gegeben habe. Ich aber will das Herz des Pharao verstocken, dass er das Volk nicht ziehen lassen wird. Haben wir hier richtig gehört, dass Gott das Herz des Pharao verstocken wird? An anderen Stellen lesen wir dann weiter, als die Plagen dann kamen und das Volk der Ägypter ja sehr geplagt war, ja, dass Pharao ja dann gewisse Erleichterungen geben wollte, das Volk schließlich ja schrittweise irgendwie loslassen wollte. Und dann lesen wir, aber er hat sich dann doch unbesonnen. Pharao hat sich doch unbesonnen und hat sein Herz verstockt. Und die Frage ist jetzt, wie ist es? Hat jetzt Gott ihn verstockt? Oder hat er sich selber in dem Sinne verstockt? In Römer 9, Vers 17 heißt es so, denn die Schrift sagt zum Pharao, eben dazu habe ich dich aufstehen lassen, dass ich an dir meine Macht erweise und dass mein Name verkündigt werde auf der ganzen Erde. Werden wir jetzt nicht an dieser Stelle sagen, ist es gerecht überhaupt? Wie Gott regiert? Dazu habe ich dich aufstehen lassen, dass ich an dir meine Macht erweise und dass mein Name, der Name Gottes, dass er in allen Landen sozusagen auf der ganzen Erde verkündigt wird. Ich möchte jetzt schon vorweggreifen, wenn wir einmal vor dem Richtstuhl Christi stehen werden, dann wird es keinen einzigen Menschen geben, der tatsächlich Gott eine Schuld geben wird, dass er nicht in den Himmel kommt. Das lehrt uns Gottes Wort auch sehr deutlich. Das heißt, und das ist sehr, sehr interessant, dass Gott einerseits in seinem Plan schon ganz genau weiß, wie die Dinge ausgehen werden, dass er das Ganze bewusst auch steuert und trotzdem ist es so, dass der Mensch von sich aus sozusagen Entscheidungen trifft. Wie schaut es aber, meine Lieben, wenn wir in den Bereich, ich sag mal, der unsichtbaren Welt gehen? Wir wissen, dass Satan dieser große Gegenspieler Gottes ist. Und die Frage ist, welche Macht hat tatsächlich Satan? Hat Satan uneingeschränkte Macht hier auf Erden? Und ja, Gott ist ja doch etwas größer und Gott kann ihm vielleicht in gewisser Weise gewisse Schranken setzen? Oder wie stellen wir uns das Ganze vor? In Hiob wird uns ja so ein kleiner Einblick gegeben, ja? Wie Satan eigentlich zu Gott kommt und sagt, hast du gesehen deinen Knecht Hiob, wie treu er dir dient? Und Gott sagt, ja, ich habe es gesehen. Und Satan möchte jetzt diese Beziehung Hiob zu Gott, er möchte ihn zu Fall bringen. Ja? Und er fragt Gott so, was ist, wenn du ihm etwas wegnehmen würdest? Würde er dir vielleicht abschwören? Und Gott gibt ihm dann sozusagen in gewisser Weise gewisse Grenzen. Dass er schlussendlich ihm sagt, du kannst sogar sein Leib angreifen, ja, aber über seine Seele hast du keine Macht. Also hier sehen wir, dass Gott definitiv über dem Satan steht. Manche Menschen denken aber so, und da möchte ich uns diese Versuchung Jesu aus Matthäus 4, die zwei Verse vorlesen, wo der Teufel Jesus auf einen hohen Berg auch geführt hat. Wieder nahm ihn der Teufel mit sich auf einen sehr hohen Berg und zeigte ihm alle Reiche der Welt und ihre Herrlichkeit und sagte zu ihm, das alles will ich dir geben, wenn du niederfällst und mich anbetest. Und darum meinen manche, ja, Satan ist ja der Fürst dieser Welt, er hat tatsächlich die Macht über alle Reiche. Aber ist es so? Es ist nur eine Behauptung Satans. Es ist nur eine Behauptung. Gott hat nie sozusagen das Zepter, will ich so sagen, aus seiner Hand gegeben. Dass er zum Beispiel Satan gesagt hat, so, ich vertraue dir, ja, das ist dein Machtbereich, die Erde. Da kannst du schalten und walten, wie du möchtest. So, ich werde dann schon schauen, dass ich zum Endgericht das Richtige tue und über den Himmel natürlich, über die Hölle, das behalte ich mir, die Entscheidungsbefugnis zu. Aber meine Lieben, es ist nicht so. Satan, der ja ein gefallener Engel ist, wissen wir, er versucht die Menschen. Und die Sünde ist ja zu allen Menschen hindurchgedrungen. Und wir müssen einerseits sagen, er hat ein leichtes Spiel mit den Menschen, weil Menschen ja in Sünde eben geboren sind. Und darum bindet er sie immer mehr, versucht sie noch mehr sozusagen in der Sünde zu binden. Und wenn jemand dann aus dem Bereich der Finsternis ins Reich des Lichtes versetzt wird, dann versucht er auch hier die Menschen wieder zurückzubringen. So arbeitet Satan. Aber meine Lieben, über die Erde, über den Himmel, über die Hölle hat Gott sein Zepter nie abgegeben. Und er regiert völlig, völlig souverän. Ich möchte uns einfach nur Matthäus 28, Vers 18 lesen. Wo Jesus den Missionsbefehl seinen Jüngern gibt und wo er ganz schlicht und einfach sagt, mir ist alle Gewalt im Himmel und auf Erden gegeben. Mir ist alle Gewalt. Ja, im Himmel, ja, das können wir uns vorstellen, aber hier auf Erden, doch, es steht hier so, alle Gewalt ist Gott gegeben. Ich möchte mit uns einen Abschnitt aus Daniel jetzt zusammen betrachten, wie Gott Könige einsetzt, wie er das Ganze steuert. Das ist für mich so groß geworden. Lasst uns bitte Daniel 2 aufschlagen. Wir wissen ja die Geschichte, dass das Volk Israel ja eben Gottes Gebote nicht gehalten hat, dass sie sich an ihm versündigt haben. Und Gott hat durch Jeremia gesprochen, das können wir auch vielleicht jetzt sofort mal betrachten, Jeremia 25, diesen Gedanken. Und er sagt so, Jeremia 25, ab dem 8. Vers. Darum sagt der Herr Zebaoth, weil ihr denn meine Worte nicht hören wollt, siehe, so will ich ausschicken und alle Völker aus dem Norden kommen lassen, sagt der Herr, auch meinen Knecht Nebukadnezar, den König von Babel, und will sie über dieses Land und über seine Bewohner, über all die Nationen ringsherum bringen und will sie verbannen und zerstören und zum Gespött und zur ewigen Wüste machen. Und ich werde allen fröhlichen Gesang beenden, die Stimme des Bräutigams und der Braut, die Stimme der Mühle und das Licht der Lampe, sodass dieses ganze Land wüst und zerstört daliegen wird. Und diese Völker werden dem König von Babel 70 Jahre lang dienen. Das hat Gott sehr klar und deutlich gesprochen durch den Propheten Jeremia. Und genauso ist es eingetreten. Und jetzt wollen wir in den Propheten Daniel auch gehen und hier sehen, wie Gott hier, ja, wir können sagen, also für mich war das so beeindruckend gewesen, wir bewegen uns hier im Alten Testament, wo das Volk Israel, das auserwählte Volk ist. Und wo Gott hier sagt, in Jeremia 25, mein Knecht Nebukadnezar, war das nicht ein Heide gewesen? Doch. Und doch sagt Gott, mein Knecht Nebukadnezar. Meine Lieben, warum ein Knecht? Weil dieser Knecht genau das ausgeführt hat, was Gott ihm befohlen hat. Und jetzt gehen wir in Daniel 2. Nebukadnezar hat einen Traum, den keiner deuten kann. Und hier geht es um das Haupt, das aus Gold ist. Ja, und das, ich möchte jetzt nicht in die Details eingehen. Dann kommt dieser große Stein, der sozusagen diese Statue völlig zermalmt und alles wird sozusagen ja, zunichte gemacht. Und schlussendlich kommt dann oder wird auch Daniel gefragt und er deutet dann das Ganze. Und er sagt hier, Daniel 2, Vers 20, darüber lobte Daniel den Gott des Himmels und sagte, gelobt sei der Name Gottes von Ewigkeit zu Ewigkeit, denn sein sind Weisheit und Stärke. Er ändert Zeit und Stunde, er setzt Könige ab und setzt Könige ein. Er gibt den Weisen ihre Weisheit und den Verständigen ihren Verstand. Er offenbart, was tief und verborgen ist. Er weiß, was in der Finsternis liegt, denn bei ihm wohnt das Licht. Ich danke dir und lobe dich, Gott meiner Väter, dass du mir Weisheit und Stärke verleihst und jetzt offenbart hast, warum wir dich gebeten haben. Denn du hast uns die Sache des Königs offenbart. Gott setzt Könige ein und Gott setzt auch Könige ab. Er setzt Zeit und auch Stunde. Und wisst ihr, das Interessante ist, dass Nebukadnezar jetzt in dem 47. Vers dann sagt, und der König antwortete Daniel, es ist kein Zweifel, euer Gott ist ein Gott über alle Götter und ein Herr über alle Könige, der verborgene Dinge offenbaren kann, weil du dieses Geheimnis offenbaren konntest. Dann wird uns die Geschichte, ich möchte jetzt das dritte Kapitel überspringen und wir gehen jetzt in das vierte Kapitel. Und hier haben wir wieder einen Traum, der Nebukadnezar träumt, von diesem abgehauenen Baum. Die Wurzeln bleiben drin in der Erde, aber der Baum, wo alle Vögel des Himmels Zuflucht und Nahrung bekommen haben, der wird einfach abgesägt. Nebukadnezar kann mit dem Traum nichts anfangen. Und wieder wird Daniel auch gefragt. Und er sagt jetzt hier, ab dem 14. Vers: Das ist im Rat der Wächter beschlossen und im Gespräch der Heiligen beratschlagt, damit die Lebenden erkennen, dass der Höchste Gewalt hat über die Königreiche der Menschen und sie gibt, wem er will, und die Niedrigsten der Menschen darüber einsetzt. Dann nochmal Vers 22 zum Schluss. Oder lasst uns doch den 22. Vers komplett lesen. Man wird dich von den Menschen ausstoßen und du musst bei den Tieren auf dem Felde wohnen und man wird dich Gras fressen lassen wie die Ochsen. Und du wirst unter dem Tau des Himmels liegen und nass werden, bis über dir 7 Jahre vergangen sind, damit du erkennst, dass der Höchste Gewalt hat über die Königreiche der Menschen und sie gibt, wem er will. Und dann lesen wir die Geschichte weiter. Nebukadnezar weiß, ja, um diesen Traum. Er hat die Auslegung alles bekommen. Und das Interessante ist, wie es weitergeht. Da heißt es ab dem 26. Vers, nach 12 Monaten, als der König auf der königlichen Burg von Babel umherging, hob er an und sagte, ist das nicht die große Babel, die ich erbaut habe, zum königlichen Palast durch meine große Macht, zur Ehre meiner Herrlichkeit? Und jetzt kommt, bevor der König diese Worte ausgeredet hatte, kam eine Stimme vom Himmel herab, dir, König Nebukadnezar, wird gesagt, dein Königreich ist dir genommen worden. Und dann wissen wir tatsächlich, er musste 7 Jahre wirklich wie ein Tier auf dem Felde auch hausen. Aber als die 7 Jahre rum sind, und das möchte ich jetzt weiter mit uns lesen, ab dem 31. Vers. Das spricht Nebukadnezar selber, wie es zugegangen ist. Nach dieser Zeit hob ich, Nebukadnezar, meine Augen zum Himmel auf und kam wieder zur Vernunft und lobte den Höchsten. Ich pries und ehrte den, der ewig lebt, dessen Herrschaft ewig ist und dessen Reich von Generation zu Generation wird, gegen den alle, die auf Erden wohnen, als nichts zu rechnen sind. Er macht es, wie er will, mit dem Heer des Himmels und mit denen, die auf Erden wohnen. Und niemand kann seiner Hand wehren, noch zu ihm sagen, was machst du? Zur selben Zeit kam ich wieder zur Vernunft, auch zu meinem königlichen Ehren, zu meiner Herrlichkeit und zu meiner Gestalt. Und meine Rede und Mächtigen suchten mich, und ich wurde wieder in mein Königreich eingesetzt, und ich bekam noch größere Herrlichkeit. Darum lobe ich Nebukadnezar und ehre und preise den König des Himmels, denn all sein Tun ist Wahrheit, und seine Wege sind recht. Und wer stolz ist, den kann er demütigen. möchte uns eine rhetorische Frage stellen. Wie hätten wir reagiert anstelle des Nebukadnezars? Wir sind jetzt 7 Jahre wie ein Tier auf dem Feld. Und jetzt kommt Nebukadnezar zur Vernunft und sagt, Moment mal. Also, wie konntest du überhaupt, ja, so ungerecht sein, dass du mir 7 Jahre meines Lebens in dem Sinne einfach gestohlen hast? Ich konnte nicht regieren, ich habe keinen Luxus gehabt, ich habe nichts gehabt, ich habe wie ein Tier gelebt. Aber schaut mal, und das ist das Interessante hier, und ich glaube, so wird es beim Endgericht sein, meine Lieben. Warum hat Gott diese 7 Jahre dem Nebukadnezar gegeben? Weil er sich im Herzen überhoben hat. Und darum wusste es Nebukadnezar, weil er sagt dann zum Schluss, seine Wege sind recht und wer stolz ist, den kann er demütigen. Er hat seine Lektion verstanden. Es ist hier nicht der Gott, der willkürlich einfach in dem Sinne über die Menschen herrscht, sondern er hat sich selber gesehen und sich selber sozusagen seine Situation, sein Vergehen hat er begriffen. Und ich glaube, es wird jedem Menschen so gehen im Endgericht. Kein Mensch wird Gott etwas vorbringen können, dass Gott so oder so gehandelt hat. Meine Lieben, jetzt wollen wir noch einmal in Jeremia 25 reingehen. Wo Gott durch den Propheten Jeremia prophezeit hat, das Volk Israel wird 70 Jahre nach Babel verschleppt werden. Und dann lesen wir von dem 12. Vers. Wenn aber die 70 Jahre um sind, will ich den König von Babel und jenes Volk wegen ihrer Schuld heimsuchen, sagt der Herr, dazu das Land der Chaldäer und werde es zur ewigen Wüste machen. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Hier wird nicht gesagt, warum jetzt dieses Zorngericht Gottes über die Chaldäer kommt. Aber aus anderen Schriftstellen können wir es sehr genau lesen, dass sie das Volk Israel unterdrückt haben, dass sie Spott getrieben haben. All dieses, ja. Und hier ist ganz einfach, dass Gott einerseits sagt, das Volk Israel hat sich vor mir versündigt und er hat diese 70 Jahre angeordnet. Das Volk Israel kommt tatsächlich nach Babel, aber wo Gott sozusagen, hier heißt es auch nicht mehr, dass Nebukadnezar dann zur Rechenschaft gezogen wird, sondern der König von Babel, der dann zu Ende der 70er Jahre regieren wird, ja. Also nicht Nebukadnezar. Und Gott sagt, wenn die 70 Jahre um sind, dann werde ich wieder diese Ungerechtigkeit, die in diesem Lande geschehen ist, meinem Volke gegenüber, das werde ich wieder zur Rechenschaft ziehen. Und meine Lieben, wenn wir diese Zusammenhänge etwas, ich sag mal, verstehen oder uns da hineindenken, dann müssen wir sagen, dass unser Gott absolut souverän ist in seiner Entscheidung. Kein Mensch kann ihn fragen, warum hast du so oder so gehandelt? Und wenn wir, meine Lieben, diesen Gedanken verinnerlicht haben, das gibt uns, und das möchte ich jetzt positiv zum Ausdruck bringen, Ist es nicht ein großer Trost, eine Zusage für uns, dass er im Regiment ist? Menschen allgemein haben Angst, ja, dass andere Menschen irgendetwas machen werden und es wird schlimme Folgen haben und so weiter und so fort. Wir können von der einen Seite sagen, Gott wird überhaupt nichts zulassen, was in seinem Plan nicht schon längst beschlossen ist. Und darum ist dieser Gedanke von so viel, der so viel Trost, der so viel Mut uns geben kann, wenn wir uns tatsächlich der Führung Gottes anbefehlen und zu ihm sagen, Vater im Himmel, dann wird er uns als seine Kinder so führen, dass wir tatsächlich das Ziel auch erreichen werden. Das ist so tröstlich für uns. Nicht andere Menschen regieren, sondern Gott regiert. Und auf meine Frage, wer regiert die Welt? Ist die Antwort ganz einfach. Es ist er, unser Gott, der alles im Griff hat. Und jetzt könnte ich mit der Botschaft aufhören und wir könnten aufstehen und Gott loben und danken und das sollten wir nachher auch tun. Aber ich möchte nur diesen Gedanken einfach jetzt, weil jetzt nicht die Zeit dazu ist, nur auch diesen Gedanken mitgeben zum Nachdenken. Was ist aber, wenn die 70 Jahre um sind, bildlich jetzt gesprochen. In Römer 1 wird uns insofern eine Situation auch der Heiden beschrieben, die in Sünde leben, wo Gott sie in ihren Finsternis sozusagen Verstand dahingegeben hat. Und dieses Wort dahingegeben. Menschen sind dahingegeben und dann werden auch all die Auswirkungen ihrer sündigen Lebens, das werden sie als Folge sozusagen, als Frucht auch ernten müssen. Das ist einfach so. Das sind die Zusammenhänge, die wir aus dem Wort Gottes einfach verstehen. Und die Frage ist für uns, in welcher Zeit befinden wir uns persönlich? In welcher Zeit leben wir? In welcher Gesellschaft leben wir? Und ich möchte diesen Gedanken, wie gesagt, nur so zum Nachdenken geben, dass wir wirklich im Gebet vor Gott kommen. Und wirklich Gott loben und preisen, dass er wirklich souverän handelt. Aber meine Lieben, wenn Gott eine Nation dahin gibt, es waren wie bei den letzten Kriegen auch viel Leid, viel Not über die Menschen gekommen, aber da waren auch sehr viele Christen gewesen. Und das ist der Gedanke, den ich euch in dem Sinne mitgeben möchte. Wir leben jetzt in einer friedlichen Zeit, aber wir sollten die Dinge, ich sag mal derzeit, aus der Warte Gottes berücksichtigen, dass jedes Handeln, es hat Folgen. Und darum wollen wir einerseits diesen Gedanken, dass Gott souverän handelt, für uns als ja, ein Wort der Erbauung mitnehmen, als ein Wort des Trostes. Und wir können absolut ruhig den nächsten Wahlen entgegenblicken. Wir können der Zukunft in dem Sinne ganz ruhig entgegenblicken, weil wir nichts Menschliches in dem Sinne unternehmen müssen. Menschen neigen immer menschlich zu handeln, aber wir können ganz ruhig sagen, Gott hat es in seinem Ratschluss beschlossen. Und wisst ihr, aber dann gibt es einen anderen Gedanken. Gottes Wort sagt, was die letzte Zeit anbelangt, wenn die Zeit nicht verkürzt wird, oder die Zeit, die wird verkürzt um der Auserwählten willen, dann wird kein Mensch selig, ja? Das heißt es. Und das sehen wir auch immer wieder in dem Wort, dass Gott möchte, dass wir Menschen zu ihm kommen, unsere Not, unser Leid wirklich ihm ans Herz legen, dass wir klagen, dass wir weinen, dass wir wirklich diese Not sehen und dass er dann eigentlich die Zeit verkürzt, die aber bei ihm eigentlich schon längst sowieso beschlossen ist, dass er so und so handeln wird. Aber er möchte immer, dass wir sozusagen uns vor ihm beugen und ihn wirklich um seine Gnade bitten, dass er doch uns gnädig sein möchte, dass er die Zeit verkürzen möchte. Also es ist einerseits ein sehr ermutigendes Wort für uns und auf der anderen Seite ein Wort, das uns eine große Verantwortung, möchte ich so sagen, auf die Herzen legt, dass wir nicht die Not unserer Zeit sehen, okay, wir sind ja gerettet, wir sind Kinder Gottes, so dass die anderen das irgendwie nicht verstehen, dass sie Gott nicht dienen wollen, so, das ist ja ihr Problem. Aber wir werden schon selig werden. Meine Lieben, die Not unserer Menschen herum, die wollen wir ins Gebet bringen. Und ich möchte uns jetzt noch einmal diesen Vers als Ermutigung auch lesen, der uns ja in dem Missionsbefehl gegeben ist, wo es heißt, Matthäus 28, Vers 18, und Jesus trat zu ihnen, redete mit ihnen und sagte, mir ist alle Gewalt im Himmel und auf Erden gegeben. Amen.